Schlag doch mit mir auf das Markus-Evangelium, Kapitel 2. Markus-Evangelium, Kapitel 2. Hier lesen wir die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum hinein. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber auch einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer einem, Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Jesus, er ist wieder in Kapernaum. Da hatte er schon vorher gewirkt, da hatte er schon vorher viele Kranke geheilt. Aber dann ist er eines Tages weitergezogen. Er ging hinaus aus Kapernaum. Warum? Weil er sagte, dass die Predigt des Evangeliums der wahre und eigentliche Grund ist, wozu er gekommen ist. Nicht nur, um Kranke zu heilen. Nein, diese äußerlichen Heilungen, sie sollten bekräftigen, welche geistliche Kraft Jesus hat. Sie sollten bestätigen das Wort, das er predigt, das Evangelium. Und dort in Kapernaum ist Jesus nun wieder zurückgekehrt. Er kehrt zurück in diesen Ort und er ist in einem Haus, heißt es hier. Was macht er dort? Markus schreibt: Er predigt das Wort. Er predigt das Wort. Er sagte ihnen das Wort. Nun, das bedeutet das Wort Gottes. Nicht irgendein Wort, sondern die Botschaft des Evangeliums. Er predigte. In Markus 1, Vers 14, da hören wir solch eine Predigt von Jesus, wie er sagt: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und hier sehen wir nun, er predigt in dem Haus. Und es ist nicht wie bei uns hier an diesem Nachmittag, wo noch viele Plätze frei sind. Nein, ganz im Gegenteil, das Haus, es ist bis zum Brechen voll. Eine große Volksmenge kommt und sie hören Jesus zu. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Das sind viele, die hören das Wort Jesu. Sie hören die Predigt von Jesus. Doch nun erfahren wir von zwei besonderen Gruppen in diesem Text. Zwei Gruppen werden uns in besonderer Weise vorgestellt. Und beide Gruppen haben es mit Hindernissen zu tun. Und zwar Hindernissen, die darin bestehen, Jesus wirklich zu begegnen und seine Predigt wirklich zu hören. Die eine Gruppe besteht aus einem Gelähmten und seinen vier Freunden, die ihn tragen. Und die andere Gruppe besteht aus mehreren Schriftgelehrten. Nun, diese erste Gruppe, die vier Freunde mit einem Gelähmten, sie wollen gerne zu Jesus. Sie wollen gerne in das Haus hinein. Sie wollen gerne die Predigt hören. Sie wollen diesen gelähmten Mann in die Nähe Jesu bringen. Denn sie erinnerten sich damals, als er vorher in Kapernaum war, da hat er viele Kranke geheilt. Und aus irgendeinem Grund konnten sie ihren gelähmten Freund damals nicht zu Jesus bringen. Aber jetzt haben sie die Chance und jetzt wollen sie ergreifen und sie wollen zu Jesus. Aber sie kommen nicht zu ihm. Sie kommen nicht durch. Weil Menschen im Weg stehen. Die Menschen stehen im Weg, gerade die Menschen, die der Predigt von Jesus zuhören. Aber sie wollen die vier mit ihrem gelähmten Freund nicht durchlassen. Nein, sie sind alle selbst damit beschäftigt, zu hören und etwas zu sehen und möglichst viel mitzubekommen. Und sie werden ein Hindernis, ein Widerstand für die Freunde auf dem Weg zu Jesus. Ihr Lieben, es kommt leider viel zu häufig vor, dass ausgerechnet Menschen, von denen man denkt, sie wären Jesus nah, sie sind solche, die auf das Wort Jesu hören, dass gerade solche zum Hindernis und zum Widerstand werden für solche, die Jesus kennenlernen wollen, die auf dem Weg sind in die Nähe Jesu. Wie oft haben Menschen mir gesagt, also in die Kirche werde ich nie mehr gehen. Ist ja schön und gut, was du sagst, aber in die Kirche kriegt mich niemand mehr rein. Ich wurde so enttäuscht von einem Christen. Deswegen habe ich mit Gemeinde nichts zu tun. Wenn du wüsstest, was ich in Gemeinde erfahren habe, oh nein, da kriegt mich keiner mehr hin. Und das muss uns eine Warnung sein. Gehören wir zu denen, die anderen den Weg versperren? Durch unser Verhalten, durch unseren Egoismus, durch unsere speziellen Gewohnheiten? Oder erleben wir, dass wir aufgrund von anderen Menschen gehindert werden, näher zu Jesus zu kommen, mehr im Glauben zu wachsen, genauer sein Wort zu hören und zu verstehen? Sind es Menschen, die uns im Weg stehen, wenn wir die Predigt hören sollten und doch sind Streitigkeiten, sind irgendwelche Enttäuschungen, sind unbereinigte Dinge und sie halten uns völlig ab, wirklich geistlich heranzutreten, wirklich zu hören, wirklich aufzunehmen, wirklich geheilt zu werden, innerlich, geistlich geheilt zu werden, im Glauben auferbaut zu werden. Nun, wie reagieren wir darauf, auf solche Hindernisse? Wir lesen, was die Freunde hier machen. Sie drehen nicht enttäuscht ab. Sie sagen nicht, oh, wir haben es versucht, aber sie lassen uns nicht durch, also ihre Schuld, wir gehen wieder. Sie stellen sich auch nicht irgendwo weit weg hinter die Volksmenge und sind froh, wenn sie wenigstens so ein paar Laute oder einzelne Wörter aus dem Inneren hören können und denken, oh, war das vielleicht Jesus oder war das vielleicht einer von den Jüngern, aber zumindest irgendwas da drin habe ich aufgeschnappt. Es reicht nicht, um irgendeinen Zusammenhang zu verstehen, aber ich kann sagen, ich habe ihn gehört. Nein, sie suchen einen Weg. Sie suchen einen Weg, um trotz all der Hindernisse zu Jesus zu finden. Sie steigen auf das Dach. Sie nehmen alle Mühe auf sich. Sie graben ein Loch. Sie decken die Matten ab. Sie lassen den Gelähmten an Seilen herunter. Mitten durch das Dach. Mitten zu Jesus. Die Freunde, sie ließen sich weder von den Menschen noch von den schwierigen Umständen davon abhalten, Jesus zu begegnen. Sie nehmen Mühe und Arbeit, ja, und auch so manches an Schmach, an Demütigung auf sich. Wer weiß, was ihnen zugerufen wurde, als sie angefangen haben, dort auf dem Dach ein Loch zu graben. Wie sie als Unruhestifter oder sonst wie beschimpft wurden. Aber sie nehmen alle, auch allen Spott und Ärger zur Not auf sich, um bei Jesus zu sein. Und um ihren Freund zu helfen, zu Jesus zu kommen. Sie überwinden die äußeren Hindernisse und sie müssen es nicht bereuen. Es steht hier in Vers 5, und als Jesus ihren Glauben sah. Jesus, er sieht den Glauben nicht nur des Gelähmten, der geheilt werden muss, sondern er sieht ihren Glauben. Er sieht den Glauben auch der Freunde. Der Freunde und des Gelähmten zugleich. Jesus sieht ihren Glauben. Und Glaube bedeutet dieses Vertrauen, dass Jesus helfen kann und dass Jesus alle Mühe wert ist, in seine Nähe zu kommen. Und dann spricht Jesus zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Gibt es ein schöneres Wort als das? Gibt es einen größeren Trost, den ein Mensch empfangen kann, als dieses Wort aus dem Mund Jesu zu hören? Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und bei diesem Satz kommt die zweite Gruppe ins Spiel. Einige Schriftgelehrten saßen im Haus. Und sie hatten in diesem Haus die allerbesten Plätze. Sie mussten sich nicht an der Tür drängeln, nein, sie hatten Sitzplätze, Logenplätze. Sie saßen in der allerersten Reihe. Die Menschen hatten großen Respekt vor ihnen. Ganz bequem konnten sie der Predigt von Jesus zuhören. Sie hatten scheinbar gar keine Hindernisse. Doch eigentlich hatten sie sogar noch ein größeres Hindernis als die Freunde und der Gelähmte. Nämlich das, was sie hinderte, Jesus nahe zu sein und auf sein Wort zu hören, war ihr eigenes Herz. Und größer als alle Enttäuschungen und alle Umstände in deinem Leben, das, was dich am meisten hindern kann, Jesu Wort aufzunehmen und ihm nahe zu sein, bist du selbst, dein eigenes Herz. So wie hier bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Manche Leute denken, das Problem der Schriftgelehrten war, dass sie zu kritisch waren. Sie wollten zu genau beurteilen. Sie wollten zu genau prüfen. Sie wollten alles zu genau mit der Schrift in Einklang bringen. Und deswegen konnten sie nicht glauben. Aber das war nicht ihr Problem. Ihr Problem war, dass sie eben nicht wirklich prüften. Dass sie nicht wirklich prüfen wollten. Sie sitzen zwar da wie so eine Jury, die über das Gesagte und Gesehene neutral urteilen wollen, aber die Schriftgelehrten waren keine unvoreingenommenen Beobachter. Sie kamen mit einem festen Beschluss in das Haus, mit einem schon vorgefertigten Urteil: dieser Jesus ist ein Betrüger. Und wir setzen uns jetzt in die erste Reihe und wir werden genau darauf achten, wann er irgendetwas sagt, wo wir ihn mitfangen können, wo wir ihn festlegen können. Die waren wie so ein bestochener Schiedsrichter beim Fußball, der Geld kassiert und dann will er, dass eben eine Mannschaft verliert. Und er sucht über die ganze Spielzeit nach Gelegenheiten, um diese Mannschaft zu benachteiligen. Aber so, dass es den äußeren Anschein bewahrt, als wäre er um Fairness bemüht. Als wäre er nur neutral. Die Schriftgelehrten hatten ein Problem mit Jesus. Und zwar schon von Anfang an, denn Jesus durchschaute ihre Fassade. Er kannte ihr Inneres. Und Jesus predigte, dass alle Menschen umkehren müssen. Dass alle Menschen Buße tun müssen für ihre Sünden. Sogar die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ja, gerade auch sie. Und dabei waren das die Leute, von denen die Juden dachten, die wären so gerecht und so gut. Also wenn jemand vor Gott bestehen kann, dann sicherlich diese. Und darum haben sie große Ehre und Respekt erhalten. Darum saßen sie in der ersten Reihe. Weil das sind die Heiligen. Das sind die Gerechten, von denen können wir lernen, was es heißt, Gott nachzufolgen. Doch Jesus machte deutlich, jeder Mensch braucht Vergebung der Sünden. Jeder Mensch braucht diese gute Nachricht, dass Gott durch Jesus Gnade und Vergebung schenkt. Aber die Schriftgelehrten, sie wollten ihren Stolz und ihre Selbstgerechtigkeit nicht aufgeben. Und darum mussten sie irgendwie beweisen, dass Jesus ein Betrüger ist, damit sie ihr Selbstbild aufrechterhalten können. Ihr Hindernis war ihr stolzes Herz. Das, was sie gehindert hat, war ihr eigenes stolzes Herz. Und nachdem sie also zugehört hatten und dann auch noch den Glauben der Freunde und des Gelähmten sahen, die so eine große Mühe auf sich genommen haben, um Jesus zu begegnen, da finden sie endlich einen Kritikansatz. Jesus sagt zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Und in ihren Herzen formulieren sie so langsam das Urteil gegen Jesus, die Anklage, die sie aufbringen können. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. Das Bemerkenswerte ist, dass sie im Grundsatz völlig recht haben. Es ist wahr, niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. Menschen können sagen: Ich vergebe dir, dass du mich belogen hast. Ich vergebe dir, dass du mich betrogen hast. Aber vor Gott bleibt die Sünde bestehen und Gott wird sie richten. Endgültig und vollständig vergeben kann nur einer: Gott. Denn jede Sünde, sie ist nicht nur gegen Menschen gerichtet, sondern zuallererst auch gegen Gott. Deswegen heißt es, Psalm 51, gegen dich allein habe ich gesündigt. Also diese Behauptung ist absolut richtig. Gott allein kann Sünden vergeben, aber ihre Schlussfolgerung ist verkehrt. Also ihre Behauptung, wenn man das mal logisch aufbauen will, Behauptung A: Nur Gott kann Sünden vergeben. Das ist das, was die Schrift lehrt. Ja, zum Beispiel in Daniel 9, Vers 9, da heißt es: Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Es ist bei dem Herrn. Es ist bei dem Herrn, unserem Gott. Er kann es vergeben. Behauptung A: Nur Gott kann Sünden vergeben. Behauptung B: Jesus vergibt Sünden. Das haben wir gerade gehört. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Was ist die Schlussfolgerung? Nun, ihre Schlussfolgerung ist: Jesus ist ein Gotteslästerer. Jesus ist ein Betrüger. Hier sehen wir doch ganz deutlich, wie er der Schrift entgegensteht, wie er der Schrift widerspricht. Er behauptet, er nimmt etwas, er beansprucht etwas für sich, was Gott allein gebührt. Das ist ihre Schlussfolgerung. Nun beweist Jesus in zweifacher Weise, dass zwar die Behauptungen richtig sind, aber ihre Schlussfolgerung, das Ergebnis, nicht richtig ist. Sie haben eine falsche Schlussfolgerung gewählt. Denn welche Schlussfolgerung ist ebenso möglich und ebenso kohärent mit Behauptung A und Behauptung B? Jesus ist Gott. Das ist die Schlussfolgerung, die ebenso gültig ist. Nun, Jesus, er geht auf diese Argumente ein. Er geht ganz genau auf diese Argumente ein, obwohl sie diese nur gedacht haben und gar nicht ausgesprochen haben. Sie haben es nur in ihren Herzen formuliert. Da ist noch überhaupt nichts ausgesprochen worden. Und Jesus, er geht genau auf dieses Urteil, auf ihre Gedanken ein. Nun, welcher Betrüger kann Gedanken lesen? Das ist ja eigentlich schon das Erste. Im Psalm 139, Vers 4 heißt es ja: Noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Das ist im Grunde schon das erste Argument, das Jesus bringt. Ich kenne eure Gedanken. Ich weiß genau, was ihr gerade denkt. Und ich antworte auf eure Gedanken. Und zum anderen demonstriert er die Tatsache wahrer Sündenvergebung durch die äußere Heilung. Ich weiß, einige sind schon gerade im Mittagstief, im Nachmittagstief, aber hier müssen wir ein bisschen logisch mitdenken. Natürlich kann jeder ganz einfach sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Warum ist das einfach zu sagen? Na, weil es niemand wirklich nachprüfen kann. Niemand kann das irgendwie messen. Ja? Egal, was für Messtechniken man alles so erfinden kann. Aber wie kann man messen, ob jemand tatsächlich die Sünden vergeben wurden? Darum ist es gerade in Religion so einfach. Ja, dann sagt man irgendwelchen Kämpfern für einen heiligen Krieg, also wenn du dich in die Luft sprengst, dann wachst du auf mit 70 Jungfrauen im Paradies. Und warum ist das so einfach zu sagen? Nein, es ist noch niemand zurückgekommen und hat gesagt, übrigens, das stimmt gar nicht. In diesem Leben kann es keiner überprüfen. Man kann das Blaue vom Himmel versprechen. Es ist einfach zu sagen. Die Sündenvergebung ist für uns äußerlich nicht einsehbar. Sündenvergebung ist natürlich schwerer wirklich zu tun. Nur Gott kann es tun. Nur Gott kann Sünden wahrhaft vergeben. Aber es ist leichter zu sagen. Es ist leichter zu sagen. Jeder Mensch kann sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ja. Alle Priester in der römischen Kirche sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Aber es ist nicht so leicht, einem wirklich Gelähmten zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Warum ist das nicht so leicht zu sagen? Nun, wenn er einfach liegen bleibt, dann wird deutlich, da ist keine Kraft dahinter gewesen. Man sieht sofort das Resultat. Man sieht sofort, es wird sofort offenbar, ist es ein Betrüger oder nicht. Es ist nämlich nachprüfbar. Es ist einsehbar. Als Reaktion auf diese inneren Vorwürfe heilt Jesus den Kranken. Denn das ist leichter zu tun, als Sünden zu vergeben. Aber es ist schwerer zu sagen. Denn es ist gleich überprüfbar. Also was Jesus hier meint, ich lese noch einmal. Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Was Jesus hier sagt ist, damit ihr wisst, dass ich tun kann, was schwerer ist zu tun, nämlich Sünden zu vergeben, darum sage ich, was schwerer ist zu sagen, nämlich steh auf. Nimm dein Bett und geh umher. Versteht ihr den Zusammenhang? Versteht ihr diese Logik, wie er auf diese Anklage der Pharisäer antwortet? Die äußere, sichtbare Heilung zeigt, dass Jesus Vollmacht hat, wirklich und geistlich Sünden zu vergeben auf der Erde. Und das bedeutet, Jesus ist Gott, der als Mensch auf die Erde kam. Jesus ist Gott, der Kraft hat, Sünden zu vergeben. Er, der all unser Innerstes kennt, der unsere Worte kennt, noch bevor wir sie gesprochen haben, der all unsere Hindernisse kennt, in unserem Herzen und in den äußeren Umständen. Er hat Kraft, da wo wir zu ihm kommen. Da, wo wir diese Hindernisse überwinden, er hat Kraft, Sünden zu vergeben, weil er selbst Mensch geworden ist und all die Sünden auf sich genommen hat. Und darum wollen wir uns nun zwei Fragen bedenken. Erstens, was hindert dich, Jesus ganz zu vertrauen? Gibt es etwas in deinem Leben, das dich hindert, wirklich ganz zu Jesus zu kommen, dich ihm anzuvertrauen, um Vergebung zu bitten, ein Leben zu führen, das in seiner Gegenwart ist, Was hindert dich daran, sein Wort zu glauben und seinem Wort zu folgen und darin immer fester und beständiger zu werden? Sind es die Umstände, die unbequem sind? Sind es andere Menschen, die dich irgendwie davon abhalten, durch das, was sie sagen, durch das, was sie denken, durch das, wie sie dich irgendwie bedrängen? Ist es dein eigenes stolzes Herz, was dich immer wieder zurückwirft? Ist es dein eigenes Herz, das die Sünde liebgewonnen hat, mehr als das Wort Jesu, Kind, deine Sünden sind vergeben? Wer wirklich zu Jesus kommt, er wird es nicht bereuen. Jesus sah ihren Glauben. Wahre Vergebung und wahre Standhaftigkeit sind beim Herrn zu finden. So wie der Gelähmte, der keine Kraft in sich hatte, er stand auf. Er stand auf und er ging umher. Ja, er wandelte vor dem Herrn. Denn Jesus ist Gott, der uns durch und durch kennt und weiß, was wir brauchen. Und er kann uns befähigen und uns Glauben stärken und uns die Kraft verleihen, vor ihm zu wandeln, wie es ihm wohlgefällt. Und die zweite Frage ist, wo hinderst du andere, zu Jesus zu kommen? Stehst du mit deinem Charakter, mit deinen Vorlieben, mit deinem Lebensstil anderen im Weg? Wenn wir die Worte Jesu hören, wenn wir erfahren, wie er von Vergebung und von Liebe und von Demut spricht, drückt sich das aus in unserem Leben? Oder sagen wir, wir glauben daran, aber unser Leben straft dem Lügen und wird zu einem Anstoß für andere. Hörst du das Wort Jesu nur oder verändert sich auch dein Leben durch das Hören seines Wortes? An einer anderen Stelle, da wirft Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern vor: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich und selbst geht ihr nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, die lasst ihr nicht hinein. Ihr werdet zu einem Hindernis für andere. Durch ihren eigenen Stolz hielten sich nicht nur selbst fern vom Reich Gottes, sondern auch andere. Oh, möge das nicht über uns gesagt werden. Sondern wir wollen ein Vorbild uns nehmen an diesen vier Freunden des Gelähmten. Lass uns doch lieber alle Mühe und alle Arbeit auf uns nehmen, um andere zu Jesus zu führen. Um nicht ein Hindernis zu sein, sondern im Gegenteil, eine Hilfe. Und wisst ihr, es gibt nur diese beiden. Es gibt nur diese beiden Formen. Es gibt nichts dazwischen. Entweder bist du ein Hindernis oder eine Hilfe. Im Reich Gottes gibt es keine Statisten. Durch unser Zeugnis, unsere Liebe, unsere Arbeit, unser Hinweisen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist, um Menschen zu erretten von ihrer Schuld und dem ewigen Gericht, können wir Menschen helfen, zu Christus zu kommen. Und Menschen können an uns sehen, dass Christus zu uns gesprochen hat: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Damit noch viele im Glauben Gott verherrlichen und ausrufen, wie hier in unserem Text: Niemals haben wir so etwas gesehen. Wir haben eine Botschaft, wir haben ein Evangelium, das ist unvergleichbar. Es gibt nichts Vergleichbares in dieser Welt. Niemals haben wir etwas gesehen in der ganzen Geschichte der Menschheit, dass da ein Retter ist, der Macht hat, Sünden zu vergeben. Sondern dieses Erbarmen, ja, Vergebung von Sünden, es ist allein bei Gott. Die Rettung ist allein des Herrn. Und so lasst uns auf ihn schauen und zu ihm kommen, auch an diesem Tag neu. Unser Herz ausrichten auf den, der Sünden vergeben kann und Frieden mit Gott schaffen kann. Amen.